Deutschlandfunk Kultur Weltzeit,
zu der sie Isabella Kohler sehr herzlich begrüßt. Unser Korrespondent in Neu-Delhi, Jürgen Webermann, hat sich im vergangenen Monat nach 5 Jahren von Indien verabschiedet und lebt und arbeitet wieder in Deutschland. Er ging mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Mit mittlerweile 2 kleinen Kindern war die miserable Luft- und Wasserqualität in Neu-Delhi für ihn und seine Familie nicht mehr tolerierbar. Doch auf der anderen Seite bleiben die unvergesslichen Eindrücke von seinen Reisen nach Pakistan, Afghanistan, Nepal oder Bangladesch, über die er auch für uns in der Weltzeit berichtet hat. Ich habe ihn gefragt, welches Erlebnis ihn in diesen 5 Jahren besonders beeindruckt hat. Hier seine Antwort.
Ja, also spontan fällt mir da die Aufarbeitung einer Katastrophe ein, und zwar die eingestürzte Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch. Da kamen 2013 rund 1000 Menschen ums Leben. Und wir sind da in Kontakt gekommen mit einer Frau, Rosina heißt sie. Sie musste sich den Arm absägen, damit die Helfer sie überhaupt aus den Trümmern ziehen konnten. Hat uns das ganz stoisch erzählt. Wir waren dann noch auf dem Friedhof mit ihr und ihren Eltern bei ihrer Schwester an dem Grab. Die ist auch gestorben damals. Nach Monaten wurde die Leiche identifiziert per DNA-Probe. Und die Eltern waren zum ersten Mal dort und sind regelrecht zusammengebrochen. Dann kam noch ein Imam dazu, der hat gesungen für die Familie. Eine unheimlich ergreifende Situation, die uns aber auch nochmal wirklich klar verdeutlicht hat, um was es hier eigentlich geht dann auch. Ne? Die Menschen wie Rosina, denen geht es vor allem um die Würde und nicht um Spitzenlöhne oder darum, dass sie jetzt irgendwie super Jobs in der Textilindustrie haben sollten. Die sind froh, dass sie diese Jobs haben, aber ihre Würde wird oft mit Füßen getreten. Und während wir da eben recherchiert haben, haben gleichzeitig Textilkonzerne aus dem Westen darum gefeilscht, wie auf dem Bazar, den Opfern am Ende möglichst wenig Entschädigung aus ihrer Sicht zu zahlen. Und das empfand ich als sehr würdelos und die Geschichte umso wichtiger deshalb, weil es mir eben zeigt, dass wir alle, also auch die Konsumenten in Europa, in dieser Welt Mitverantwortung tragen, auch für das, was hier in Südasien passiert, auch wenn es weit weg ist.
In dem letzten Weltzeit-Feature von Jürgen Webermann aus Neu-Delhi, das Sie heute hören, geht es um Indiens Gesundheitssystem. Die meisten Inder haben dazu so gut wie keinen oder nur unzureichenden Zugang. Der Staat investiert viel zu wenig, um das Problem zu beheben. Gleichzeitig reisen Gesundheitstouristen ins Land, denn an Spitzenmedizinern herrscht hier kein Mangel. Wie passt das zusammen? Und wie ließe sich der Widerspruch beheben? Jürgen Webermann hat für uns nach Antworten gesucht.
Er sitzt in seinem Rollstuhl, starrt ins Leere und wartet. Um ihn herum warten hunderte weitere Menschen. Sie liegen auf Tüchern, einige haben sich kleine Snacks geholt. Sie alle warten darauf, in Indiens größtes staatliches Krankenhaus eingelassen zu werden. Das All India Institute of Medical Sciences, kurz AIIMS. Man könnte das Krankenhaus auch die Uniklinik von Neu-Delhi nennen. Aber vor dem AIIMS, da herrscht das pure Elend. Ganze Familien kampieren auf dem Bürgersteig der 6-spurigen Straße, die vor der Klinik verläuft. Die Menschen harren aus im Staub, im Lärm, im Dreck. Abends bilden sich hunderte Meter lange Schlangen vor den kleinen Snackverkäufern. Manche sind Wohltäter und geben das Essen kostenlos an die Bedürftigen aus. Auch Samot, der Mann im Rollstuhl, reiht sich jeden Abend ein in diese Schlangen.
Ich bin hier jetzt seit 10 Monaten vor dem AIIMS. Ich hatte bereits eine Operation an meinen Nervenbahnen. Eine andere Operation steht noch aus. Aber sie haben hier zu wenige Betten, deswegen warte ich schon so lange. Jetzt haben sie mir gesagt, ich solle am 22. dieses Monats operiert werden. Wenn sie dann kein Bett haben, dann halt 3 Tage später.
Samot stammt aus Patna. Das ist die Hauptstadt des Bundesstaats Bihar, ebenfalls in Nordindien gelegen. Samot ist Ende 20. Er hatte in Patna als Elektriker gearbeitet. Das ist in Indien ein gefährlicher Job. Die Ausbildung ist schlecht und so etwas wie Arbeitsschutz gibt es in den meisten Fällen nicht. Auch nicht, als Samot einen Strommasten reparieren wollte. Er sagt, ihn habe dabei ein schwerer Stromschlag getroffen.
Danach war ich bewusstlos. 6-7 Stunden lang lag ich da rum. Die Leute dachten, ich sei tot. Man brachte mich ins Krankenhaus in Patna. Da kam ich auch wieder zu mir. aber ich konnte mich nicht bewegen. Ich konnte meinen Kopf nicht bewegen und meine Beine auch nicht. Auch eine Operation an den Beinen hat da nichts dran ändern können. Ich kann meine Beine nicht mehr bewegen.
Irgendwann gaben die Ärzte in Patna auf. Also beschloss Samod, nach Neu-Delhi zum AIIMS zu fahren. Die Reise dauerte mehrere Tage und war beschwerlich. Weil das AIIMS ein staatliches Krankenhaus ist, kostet die Behandlung für arme Menschen wie Samod nichts. Allerdings muss er die Medikamente selber zahlen. Eine vernünftige Unterbringung kann er sich nicht leisten. Samod ist pleite. Kein Einkommen, irgendwie in Neu-Delhi überleben müssen. Die ganzen Medikamente, all das belastet ihn.
Ich hatte ein wenig Land. Ich musste es verkaufen. Und trotzdem kann ich mich nicht mehr selbst versorgen. Ich musste einen Kredit bei einem Geldverleiher aufnehmen.
Wie er den Kredit insgesamt rund 300 Euro zurückzahlen soll, das weiß Samod noch nicht.
Der Arzt, der meine Beine operieren wird, sagte, es gebe keine Garantien. Es kann klappen oder auch nicht.
Die anderen, die sich zu Samod gesellt haben, nicken bei diesen Worten. Solche Sätze haben sie alle gehört. Und die meisten warten auch schon seit Wochen oder manchmal eben Monaten hier. Das AIIMS ist für viele Inderinnen und Inder die letzte Hoffnung, weil das Krankenhaus als die beste staatliche Klinik im Land gilt. Deshalb ist das AIIMS aber auch hoffnungslos überlaufen. Jeden Tag spielt sich vor der Klinik mitten in Neu-Delhi ein humanitäres Drama ab.
AIIMS ist ein großes Hospital und es wächst jeden Tag.
Das AIIMS ist ein großes Krankenhaus. Wir versuchen alles, um es noch größer zu machen. Wir haben hier jeden Tag 13.000 bis 14.000 Patienten, die zu uns kommen. Dazu haben wir 2.500 Betten. Wir wollen diese Zahl verdoppeln. Wenn jeder Patient mit einem Angehörigen kommt, dann betreten jeden Tag rund 30.000 Menschen diese Klinik. Das sind so viele Menschen wie sonst bei einem Fußballspiel.
Enter AIIMS, which is almost like a large stadium. If you think of a football match, entering a hospital.
Randeep Guleria ist der Geschäftsführer des AIIMS in Neu-Delhi. Guleria ist eigentlich ein Lungenspezialist und damit ein gefragter Mann. Neu-Delhi hat ein großes Problem mit Smog und Feinstaub. Und Ärzte wie Guleria haben schon mehrfach den Gesundheitsnotstand ausgerufen, wenn die Luftqualität besonders schlecht war.
Yes, yes. So we have some data also in the past, which shows that there is a correlation with.
Da gab es immer einen Zusammenhang zwischen vollen Notaufnahmen und eben schlechter Luft. Wenn ein Tag besonders schlecht war, dann hatten wir nach 48 Stunden besonders viele Patienten mit Luftproblemen bei uns hier in der Notaufnahme.
There is a steep rise in the number of patients reporting for respiratory and cardiac problems in the emergency.
Jetzt sieht Guleria diese Patienten nicht mehr. Er sagt, er fühle sich vor allem wie der Manager einer Baugesellschaft. Das AIIMS steht unter massivem Druck, seine Kapazitäten auszuweiten. Guleria weiß genau, was sich auf den Straßen rund um sein Krankenhaus jeden Tag abspielt. Er kennt Fälle wie den des Elektrikers Samod zur Genüge. Indiens Bevölkerung wächst und wächst. Derzeit leben 1,3 Milliarden Menschen in dem riesigen Land, die meisten in der nordindischen Gangesebene. Extreme Armut, schlechte Umweltbedingungen, Epidemien und vor allem eine Unterversorgung in den ländlichen Gegenden lassen die Zahlen der Patienten überall dort, wo es Kliniken gibt, in die Höhe schnellen. Aber weil es nur wenige Anlaufstellen sind, arbeiten Krankenhäuser wie das AIIMS jeden Tag am Anschlag.
And the challenges then are to be able to manage these patients because many of them.
Die Herausforderung ist, die Menschen aus ländlichen, armen Gegenden irgendwie hier aufzunehmen, sie durch das Krankenhaus zu geleiten, damit sie den richtigen Arzt finden und so weiter. Das ist eine tägliche Herausforderung. Wir müssen den Ansturm hier irgendwie begrenzen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen in ihren Heimatstaaten eine bessere Erstversorgung bekommen, damit sie nicht den ganzen Weg bis hierher nach Neu-Delhi kommen müssen.
That much of a shortage, then there is an uneven distribution.
Es ist ja nicht so, dass wir hier zu wenig gute Ärzte hätten. Sie sind nur ungleich auf Indien verteilt. Wir haben gute Ärzte, die hier in den großen Städten arbeiten und sogar Gesundheitstouristen behandeln. Auf dem Land und in den kleinen Städten sind dagegen kaum Ärzte. Aber dort wohnen die meisten Menschen. In den Städten gibt es also zu viele Mediziner, auf dem Land fast gar keine. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, wie wir auf dem Land eine bessere Infrastruktur herstellen können.
Provide good infrastructure and facilities in these areas where doctors are not available.
Die Unwucht, die Dr. Guleria betont, führt dazu, dass das indische Gesundheitssystem zu den extremsten der Welt zählt. Regelmäßig gibt es Berichte über katastrophale Zustände in Krankenhäusern, über viele unnötige Opfer, die falsch oder gar nicht behandelt wurden. In Städten wie Neu-Delhi ist Spitzenmedizin durchaus verfügbar. Bei den allermeisten Indern kommt aber der technische und wissenschaftliche Fortschritt nicht an. Auch nicht bei Bram Yadav und seiner Frau Suman. Die beiden leben in einem Dorf im Bundesstaat Uttar Pradesh in Nordindien, in der Nähe der Stadt Gorakhpur.
Wir haben 8 Jahre alles probiert, um Kinder zu bekommen. Dann hat es endlich geklappt. Es wurden Zwillinge, ein Junge und ein Mädchen. Beide kamen im vergangenen Sommer völlig normal zur Welt. Aber dann bekamen sie hohes Fieber. Wir brachten sie in das Universitätskrankenhaus von Gorakhpur. Dort aber hatten sie nicht genug Sauerstoff zur Beatmung. Viele Kinder starben. Wir flehten die Ärzte an, die Zwillinge woanders einzuweisen. Sie sagten nur, in den privaten Kliniken sei es für uns unbezahlbar. Unser Sohn starb am 9. August, unsere Tochter einen Tag darauf.
Das Universitätskrankenhaus von Gorakhpur bestimmte im August 2017 plötzlich landesweit die Schlagzeilen. Auf der Kinderstation waren in einer Woche mehr als 70 Säuglinge und Kinder gestorben. Bis heute ist nicht klar, warum genau. Aber die Indizien weisen darauf hin, dass statt der sonst üblichen 400 Sauerstoffbehälter, die die Beatmungsmaschinen versorgen, nur 50 zur Verfügung standen. Ein Zulieferer soll weitere Lieferungen verweigert haben, weil das Krankenhaus die Rechnungen nicht bezahlt haben soll. Andere Ermittler vermuten, dass mit Sauerstoffbehältern unter der Hand gehandelt worden ist. Korruption ist in der indischen Bürokratie weit verbreitet. Die lokale Regierung behauptet dagegen, aus ihren Reihen könne niemand schuldig sein. Die kleinen Kinder seien ohnehin nicht am Sauerstoffmangel, sondern an einer Viruskrankheit gestorben. Die japanische Enzephalitis ist weit verbreitet in der Gegend. Sie wird durch Mücken übertragen und verläuft manchmal tödlich. Wer schwer erkrankt ist, muss nicht selten auf eine Intensivstation und auch ans Beatmungsgerät. Viele Säuglinge waren im vergangenen August offenbar an Enzephalitis erkrankt. Bram Yadavs Zwillinge starben aber, bevor überhaupt eine Diagnose gestellt werden konnte.
Als wir in der Klinik ankamen, konnten wir schon sehen, dass die Beatmungsmaschinen ganz niedrige Sauerstoffwerte angezeigt haben. Die Sauerstoffflasche war einfach leer. Ich hätte aufschreien sollen, aber da waren noch 150 andere Kinder und vielleicht 2 Ärzte und 3 bis 4 Krankenschwestern, mehr nicht. Was hätten die schon unternehmen können?
Das Drama spielte sich ab auf der Kinderstation Nummer 100 im Baba Raghav Das Universitätskrankenhaus zu Gorakhpur. Das ganze Gebäude wirkt runtergekommen. Patienten liegen auf dem Fußboden. Vor allem im Monsun, wenn die Enzephalitis ausbricht, sei die Klinik hoffnungslos überfüllt, sagen viele Mitarbeiter unter der Hand. Die Station Nummer 100 heißt so, weil es hier 100 Betten für Kinder gibt, die an Enzephalitis erkrankt sind. Der Sprecher des Krankenhauses will aber nicht weiter über die dramatischen Tage im vergangenen August sprechen. Für Rakesh Saxena ist das Thema erledigt.
People said there is a lack of oxygen, but
die Leute hatten das Gefühl, dass die Sauerstoffflaschen leer waren. Aber es gab nicht zu wenig Sauerstoff hier. Es gab auch nicht mehr tote Kinder als sonst, wenn die Enzephalitis ausbricht. Das haben die Medien alles aufgebauscht.
Is it an opinion that there was no lack of oxygen on that particular day?
Damit widerspricht Saxena Aussagen von Eltern wie Bram Yadav, aber auch dem leitenden Kinderarzt, der im August Alarm geschlagen hatte. Der Kinderarzt sitzt seitdem im Gefängnis. Der indische Ärzteverband setzt sich vehement für seine Freilassung ein. Der Mediziner habe in seiner Verzweiflung sogar noch Sauerstoff auftreiben können, schreibt der Verband. Er sei ein Held und für den Sauerstoffmangel nicht verantwortlich. Aber wie häufiger bei derartigen Fällen in Indien ist es wahrscheinlich, dass der Tod der Kinder nie aufgeklärt werden wird. Und Bram Yadav muss damit leben, dass sein Traum, Vater zu sein, von nur sehr kurzer Dauer war. Das Drama auf der Kinderstation in Gorakhpur zeigt die strukturellen Probleme, unter denen das indische Gesundheitssystem leidet. Auf den Dörfern gibt es häufig gar keine ärztliche Versorgung. In den kleinen Städten ist sie völlig unzureichend. Aber selbst in Gorakhpur, einem Ort mit 700.000 Einwohnern und einem Universitätskrankenhaus, sind die Zustände verheerend. Nur 4% des indischen Bruttoinlandsprodukts fließen als Ausgaben ins Gesundheitssystem. Der Staat stellt nur etwas mehr als 1% seines Budgets zur Verfügung. Das ist selbst für arme Länder ein niedriger Wert. Dafür gibt es in Indien überdurchschnittlich viele Fälle von Kindersterblichkeit, so wie in Gorakhpur. In Neu-Delhi oder in der Finanzmetropole Mumbai schießen dagegen modernste private Krankenhäuser nur so aus dem Boden. Sie stehen technologisch den Krankenhäusern in Europa oder Amerika in nichts nach. Sie überschlagen sich mit Angeboten. Einige preisen ihre 7-Sterne-Küche an, andere vermarkten sich als Wohlfühloase und fast immer tauchen Worte wie Luxus, Super oder Weltklasse auf. Rashmi Shirali ist Krebsärztin in Neu-Delhi. Sie kennt sich in dem Wildwuchs privater Kliniken gut aus.
India has its own pluses in terms of what it can offer.
Indien hat ja auch die beste Technologie zur Verfügung und auch gute Einrichtungen. Aber das alles ist in den großen Städten und in den privaten Kliniken. Der private Sektor ist gut ausgestattet.
Patients and their needs. So that way it works as a good fit.
Aber private Krankenhäuser fühlen sich nicht verantwortlich für arme Patienten. Es gibt kein Solidarsystem. Dabei ist es in Indien möglich, Weltklasse-Medizin und eine Art Solidarsystem zu verbinden, auch im privaten Kliniksektor.
Schauen Sie hier, wir haben hier in diesem Bereich 12 Kinderbetten. Hier 9 und hier 9. Wir können hier 80 Betten anbieten. Die leeren Betten sind für die Kinder, die gerade operiert werden. Schauen Sie, das Kind da hat gerade ein künstliches Herz bekommen. Die Ärzte schließen es gerade an das System an, das das künstliche Herz unterstützen soll.
Okay, what are they doing there?
They are in the process of putting the baby on a support system with the artificial heart.
Devi Shetty zeigt voller Stolz die Intensivstation für Säuglinge. 37 Herzchirurgen arbeiten in Devi Shettys Krankenhaus vor den Toren der südindischen Stadt Bangalore. Shetty ist einer der berühmtesten Ärzte Indiens. Kurz vor dem Interview hat er noch selbst ein Kinderherz operiert. Er behauptet, dass 12% aller Herzoperationen in Indien in seinem Krankenhaus durchgeführt werden. Und vor allem, seine Patienten stammen sowohl aus wohlhabenden als auch aus armen Familien.
See, the, if about 50% of the patients pay the market rate.
Wenn 50% der Patienten die Marktpreise zahlen, dann kann ich 30% der Kunden verbilligte Behandlungen anbieten. Und bei 20% kann ich es mir leisten, dass sie nur die Materialkosten bezahlen. Wir arbeiten hier 6 Tage pro Woche. Wir fangen morgens um 6 Uhr an mit der ersten Operation und die letzte beenden wir bis 22 Uhr am Abend. Wir nutzen unsere Infrastruktur so gut aus, wie es nur geht.
So we utilize our infrastructure to the maximum.
Das gilt auch für die Technologie, die Shetty einsetzt. Bei so vielen Patienten lohne sich die Anschaffung teurer Geräte. Nach kurzer Zeit hätten sie sich rentiert, rechnet der Arzt vor. Auch das erlaube ihm, eine Mischkalkulation vorzunehmen. Reiche Patienten, auch aus dem Ausland, zahlen mehr, werden aber auch in besseren Räumen untergebracht. Die Profite kann Shetty abzweigen, um damit ärmere Familien zu unterstützen. Auch deshalb unterscheidet sich das Foyer von Dr. Shettys Klinik erst einmal kaum von anderen großen Krankenhäusern in Indien. Nur, dass hier niemand auf dem Boden schlafen muss. Denn die Patienten warten nur wenige Tage auf den Eingriff. Das Krankenhaus ist streng durchgetaktet. Es zieht Menschen aus ganz Indien an. Für die ärmeren Patienten ist das Büro von Lakshmi die erste Anlaufstation. Lakshmi verwaltet das Geld, das durch Dr. Shettys Mischkalkulation für ärmere Patienten ausgegeben werden kann. Aber sie verfügt auch über Spendengelder, die reiche Inder oder dankbare Patienten aus dem Ausland überwiesen haben. Lakshmi hat früher für eine Bank gearbeitet. Jetzt nutzt sie ihr Know-how für die Vision des Dr. Shetty. Sie platzt fast vor Stolz.
Wir haben noch nicht einen Fall abgelehnt, in 16 Jahren, nicht einen Fall. Wir müssen aber darauf drängen, dass auch die ärmeren Familien selber etwas bezahlen, was immer sie auch geben können. Manchmal geben wir ihnen 100.000 Rupien, manchmal 50.000 Rupien. Wir können nicht immer alles zahlen, wir wollen ja so vielen Menschen wie möglich helfen.
Gerade ist Rajiv in Lakshmis Büro gekommen. Er hatte draußen im Foyer gewartet. Rajiv ist aus Kalkutta hergereist mit seiner Frau Pinky und dem kleinen Rishande. Der Säugling ist einen Monat alt und hat einen schweren Herzfehler.
In Kalkutta hatten die Ärzte ihm nur noch ein paar Stunden zum Leben gegeben. Deshalb haben die Ärzte in Kalkutta uns auch gesagt, dass wir hierher nach Bangalore fahren sollten, in diese Klinik. Dr. Shetty sagt, dass er eine 85-prozentige Chance sieht, unseren Sohn zu retten.
Rajiv, der eigentlich in einer Schlachterei in Kalkutta arbeitet und nur umgerechnet 60 Euro pro Monat verdient, hat sein ganzes Land verkauft, um das Geld für die Operation aufzubringen. Das brachte umgerechnet etwas mehr als 2.000 Euro. Rajiv hatte es vorher so mit Lakshmi besprochen, als sie seinen Fall geprüft hat. In Kalkutta besitze er jetzt nichts mehr, sagt der 30-jährige Vater. Aber er ist trotzdem glücklich, dass ihm überhaupt geholfen werden kann.
Ich bin erleichtert. Frau Lakshmi hat uns sehr geholfen, indem sie uns den Operationstermin ermöglicht hat. In Kalkutta hätten wir nirgendwo Hilfe erhalten.
14 Tage später wird die Familie wieder im Zug sitzen. Auf dem Arm ein kleines, von der Herzoperation geschwächtes Baby. Aber eines, das jetzt gute Aussichten hat, zu überleben. Dr. Shetty hatte offenbar recht mit seiner optimistischen Prognose für den kleinen Rishande.
You see, what we have done is nothing compared to what we can do.
Was wir hier gemacht haben, das ist doch nichts, verglichen mit dem, was wir noch alles tun können. 100 Jahre nach der ersten Herzoperation haben weniger als 20% aller Menschen die Chance, eine Herzbehandlung zu bekommen. Wir glauben aber, dass gerade Indien es schaffen kann, der Welt zu beweisen, dass der Wohlstand eines Landes nicht allein darüber bestimmt, ob die Menschen Zugang zu einer guten Versorgung haben. Wir können sogar eine Industrie werden, die vielen jungen Menschen Perspektiven bietet. Wir können die Heiler der Welt werden. Wir sollten schauen, wie viele Mediziner braucht Indien, wie viele braucht die Welt. Und wir sollten sie hier in Indien ausbilden.
Dr. Shetty will vorangehen und nicht nur in Indien, sondern auch in Afrika Krankenhäuser eröffnen. Der Herzmediziner findet mit seinem Ansatz viel Zustimmung. Auch der Direktor des größten staatlichen Krankenhauses in Neu-Delhi, Dr. Guleria, lobt seinen Kollegen ganz offen. Aber die massiven Probleme des indischen Gesundheitssystems wird Dr. Shetty allein nicht lösen können.
Right now, whatever is happening, it looks very pathetic, but we can make a dramatic change.
Jetzt ist das System krankhaft, aber wir können das ändern. Die staatlichen Krankenhäuser brauchen mehr Spezialisten. Es fehlen Kinderärzte, Frauenärzte, Anästhesisten. Wenn wir das ändern, dann werden all die schlimmen Katastrophen in staatlichen Kliniken nicht mehr passieren. Außerdem gibt es noch einen anderen Ansatz, eine kleine Gesundheitsversicherung. Wir haben das hier in Südindien schon umgesetzt. Vor 14 Jahren gab es hier eine schlimme Dürre. Die Bauern hatten kein Geld mehr für Ärzte und Medikamente. Also wurde eine Mini-Versicherung eingeführt. Die Bauern zahlten pro Monat 5 Rupien ein, das sind umgerechnet 11 Cent. Weil es so viele Bauern sind, reicht das Geld, um alle notwendigen Operationen zu bezahlen. Umsonst. Da zahlen jetzt 4 Millionen Bauern ein. 1 Million Bauern konnten dadurch operiert werden. Wir versuchen jetzt, die Regierung davon zu überzeugen, eine ähnliche Versicherung in ganz Indien einzuführen. Arme Menschen alleine sind sehr schwach, aber zusammen sind sie stark. Unsere Idee ist, sie zusammenzubringen.
See, poor people in isolation are very weak, but together they are very strong. So our plan is to bring all the poor people together.
To bring all the poor people together. Tote Säuglinge und Spitzenmedizin. Indiens extremer Gesundheitskapitalismus. Jürgen Webermann berichtete für die Weltzeit. Nationales Kulturerbe. Der Umgang mit Estlands Herrenhäusern. Das ist das Thema für unseren Podcast morgen. Gern mal vorbeischauen. Danke fürs Zuhören, sagt Isabella Kohler.